nehmen. Ich freue mich für jeden, der gekommen ist. Erwarte was von Gott und du wirst was von Gott bekommen. Mein Thema ist heute ein Crashkurs. Wie wird man schnell gesund? Und zwar, hier gebe ich Erfahrungen von den letzten 40 Jahren weiter. Es ist nichts Angenehmes, um schnell gesund zu werden. Das ist eine Rosskur. Also da musst du alles dran setzen oder du kriegst es nicht. Also vielleicht wird es für einen und den anderen zu heiß, aber ich möchte einige große Wahrheiten weitergeben. Wie wird man schnell gesund werden? Rate mal wie, denk darüber mal nach. Vielleicht kommst du schon vorher drauf, dann wird es einfach sein. Nicht nur gesund beten. Ich kriege ständig Leute rufen an, wann kommt Billy, wann kommt der Evangelist, wann kommt der Evangelist. Du brauchst keinen Evangelist, es geht schneller ohne Evangelisten. Wie wird man schnell gesund? Das ist das Thema. Aber zuerst einmal die Gottesdienste. Ich möchte dich herzlich einladen zu den nächsten Gottesdiensten. Am Freitag habe ich ein sehr interessantes Thema. Bin eigentlich schon jetzt in der Vorbereitung und schon fast durch. Wie verarbeitet man Depressionen? Jeder Mensch kriegt Depressionen. Jeder hat mal sein Tief. Jeder muss durchs Tal, wenn er die andere Seite erreichen möchte. Aber wie verarbeitet man die Depressionen, wenn der Luftdruck ganz stark ist von oben? Also je tiefer du bist, desto stärker ist der atmosphärische Druck über dein geistliches Leben. So, am Samstag wird das Thema sein, wie wird man ein positiver Mensch? Alles geht in diese Richtung. Wie wird man schnell gesund? Wie wird man schnell wieder auf die Beine kommen? Oder wie kommt man schnell auf die Beine? Am Sonntag wird dann das Thema sein, gebrauche die Waffen, die du hast, im Kampf gegen das Böse, gegen das Negative, gegen Pessimismus und so weiter und so fort. Crashkurs. Also es geht schnell, kommst rein in die Maschine, durchgerübert und dann ist es passiert. Es ist eine Möglichkeit, es gibt einen Weg, um geheilt zu werden, ganz schnell. Und zwar Heilung meine ich an Seele, Geist und Leib. Also es geht mir nicht nur die körperliche Heilung oder die geistige Heilung oder auch die seelische Heilung. Wenn du gesund bist, bist du wirklich gesund oder bist nicht gesund. Also es gibt zwei Möglichkeiten, krank oder gesund. Die Frage ist, bist du bereit, diesen Crashkurs mitzumachen, den Weg mitzugehen, diese Rosskur über dich ergehen zu lassen? Ich will gesund werden, koste was es wolle. Das ist das Thema. Es verlangt von dir sehr viel. Es gibt keine billige Gnade, beim lieben Gott schon gar nicht. Es gibt gute Medikamente. Die einen wirken schnell, die machen schnell gesund, die anderen dauern etwas länger. Aber ich will dir ein Medikament heute verabreichen, das ganz schnell wirkt. Ganz schnell. Und bist du bereit zu schlucken? Das ist die Frage. Bist du bereit zu schlucken? Du wirst geschockt sein, wenn du merkst, was das für ein Medikament ist. Soll ich dir sagen, das Stichwort? Vergebung. Vergebung ist das Medikament, das dich am schnellsten heilt. Spannungen, Schuld, Sünde und so weiter untergraben das Urvertrauen, behindern unsere Heilung. Und Vergebung ist der Schlüssel, diese radikale Kur. Ich vergebe und du heilst. Beginnst zu heilen an Seele, Geist und Leib. Aber ich meine eine kompromisslose Vergebung. Nicht ich vergebe dir und dann geht man weiter. Nein, vergeben und vergessen und aufarbeiten. Wir werden am Freitag darüber sprechen, die Depression muss aufgearbeitet werden. So, ob du das bereit bist oder nicht, das ist eine andere Frage. Wahrscheinlich bist du nicht bereit, total zu vergeben. Total, radikal zu vergeben. Und ich bin sicher, das ist ein Kampf, um wirklich zu vergeben. Ich vergebe. Aber immer wieder kommt der dumme Gedanke. Die Person steht wieder vor dir oder der Fall steht vor dir und immer wieder kommt das Ding hoch. Bis du das wirklich unter die Füße hast, bis die Sünde, die Schuld und so weiter Depression bekommt. Bis sie sagt, jetzt verschwinde ich, das kann ich nicht mehr aushalten. So, wer vergeben will, dem musst du erstmal die Bereitschaft haben, zu vergeben, zu verzeihen. Die Bereitschaft schon, die muss innen drin bei dir sein. Ich vergebe. Das ist für sehr viele hart und sehr viel, da verlangt man unmöglich. Du sollst vergeben. Nicht nur dir sind deine Sünden vergeben. Jesus hat immer geheilt und er hat den Menschen die Sünden vergeben und sie waren gesund. Nimm dein Bett und geh nach Hause und verschwinde. Deshalb, die Heilung passiert mit der Vergebung, dass Gott dir vergibt und dann, dass du es vergibst. Viele wollen zwar vergeben, sind aber innerlich nicht bereit. Im Verstand sagen sie, ja, ich vergebe. Aber ihr Herz, ihr Gefühl, ihr Magen und so weiter, der ganze Körper sagt genau das Gegenteil. Ich will vergeben, aber ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Darum bleiben viele krank, siechen dahin und krepieren unter Umständen. Das ist also der Fall, wenn man nicht vergibt. Vergeben ist also der Schlüssel. Versöhnung. Und ich lese Jesaja 58, da werde ich drin ein bisschen bleiben und ein bisschen rumwühlen. Da heißt es also übers Fasten zwar, aber Fasten sollte ja heilen, gesund machen, einen Abstand bekommen. Da heißt es, warum fasten wir und du siehst uns nicht, Gott? Das ist die Frage. Warum fasten wir und du siehst uns nicht? Warum kasteien wir unseren Leib, schlucken Tabletten, skalpieren, lass uns skalpieren, lass mal alles mit sich machen, alles raus, Blinddarm, Mandeln, Galle, Leber, Nieren und so weiter. Wir machen alles und du wirst nichts wissen von uns und mit uns passiert nichts. Gott, du reagierst nicht. Wir werden nicht geheilt. Im Gegenteil, wir werden noch kränker als zuvor. Und da geht es weiter, Jesaja 58. Gott gibt hier die Gründe, warum das so ist. Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr euren Geschäften nach und bedrückt die Arbeiter. Egal was die Arbeiter sind, die Arbeiter können deine Füße sein, deine Hände sein, das sind auch deine Arbeiter, die arbeiten für dich. Und deine Zähne, die arbeiten auch für dich. So, da arbeitet so viel, dein Körper, deine Glieder, sie arbeiten für dich. Und bedrückt die Arbeiter. Ihr fastet und geht euren Geschäften nach. Ihr ruht nicht, ihr habt keine Ruhe. Also, das ist, was hier gesagt ist. Ich komme nachher auf diese einzelnen Stellen darauf zu sprechen. Und da heißt es weiter hier. Siehe, wenn ihr fastet, hadert ihr und zankt ihr und schlagt euch mit gottloser Fäusten, schlagt euch umher und miteinander und so weiter und schlagt euch. Das ist, warum viele krank sind. Dann nützt das ganze Beten nicht, das ganze Fasten nicht, das ganze Salben nicht, dann nützen die Medikamente nicht, dann nützt die Therapie nicht, dann nützt die Psychotherapie auch nichts und dann nützt die Seelsorge nichts. Hier muss was passieren. Ihr zankt euch, hadert und schlagt euch. Dann, ihr sollt nicht so fasten, sagt Gott den Israeliten, wie ihr jetzt tut. Wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden sollte, ihr müsst anders fasten, ihr müsst ganz was anderes tun mit eurem Körper. Soll das Fasten sein, sagt Gott, an dem ich gefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteit? Weißt du, Fasten soll nicht kasteien sein, ich quäle mich. Ich vergebe, lieber Gott, ich vergebe. Heiliger Geist, schenk mir Gnade, dass ich vergeben kann. Ich vergebe, das ist Kasteiung. Ich quäle mich. Ja, ich vergebe. Und dann schluckst du runter. Ich vergebe, das ist alles kasteien. Die Leute kasteien sich und wissen nicht, wie sie sich kasteien hier. Wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt, der denkt wie ein Schilf, denkt, dass der liebe Gott ihn hört oder sieht, oder wenn er den Asche im Sack herumläuft und bettelt und so weiter, denkst du, dass Gott dann hört? Gott sagt nein. Warum kasteit ihr euch und lässt Kopf hängen? Wir denken manchmal, wenn wir traurig sind, Kopf hängen, oh lieber Gott, bitte. Denken, wenn wir so fromme Haltung einnehmen, dann nimmt Gott uns an. Nein. Der Herr sagt, wollt ihr das Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Aber das ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Und jetzt halte ich fest, das ist ein Fasten, an dem ich wohlgefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Du solltest, wenn du gesund werden willst, solltest du diese Verse in Jesaja lesen. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du ein Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückt hast. Reiß jedes Joch weg. Also, du musst was tun, die du bedrückt hast, die du belastet hast, die du belastest, so diese Altlasten noch von früher. Brich den Hungrigen, und dann musst du auch noch was tun. Brich den Hungrigen dein Brot und die im Elend sind, öffne dein Zuhause oder nimm sie auf, führ sie in dein Haus, tu Gutes, diene anderen, übe Liebe. Also, das ist Crash. Das ist in Schnellverfahren. Das kannst du tun, wenn du das anfängst. Also loslassen, nicht mehr die Leute bedrücken und belasten. Tue Gutes und diene diesen Menschen. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut, was es auch immer heißt, deinem Fleisch und Blut, also das deiner Familie, deinen Angehörigen, was wer das auch ist, lass los und zwar auch richtig loslassen. Also, du wirst schnell gesund werden. Lass los alle Verletzungen, wo du verletzt worden bist. Lass los alles, was du als negativ erfahren und erlebt hast. Alles, worauf du sauer bist. Alles, was du nicht magst. Lass los. Du, das ist ein Prozess. Also, du willst schnell gesund werden. Lass los. Und genau das erzeugt Säure im Magen. Und Säure geht dann übers Blut und geht über den ganzen Körper. Und man wundert sich über viele Krankheiten. Lass los, die du nicht ausstehen kannst, die dich stressen, die in deinen Gedanken immer wieder kommen, wenn du betest, immer wieder dieser Person, dieser Heuchler. Lass los, die, die du nicht magst. Mit dem Mund können wir ganz schnell loslassen, aber mit dem Herzen, wie ist es mit dem Herzen? Lass los mit dem Herzen, nicht nur mit den Händen. Lass los in deiner Seele, lass los in deinem Geist und lass los auch was sichtbar, dass es auch dich nicht mehr belastet. Um das loszulassen, braucht man normalerweise ein ganzes Leben lang. Etwas herzugeben, das ist nicht leicht, das ist wie eine Geburt. 9 Monate Schwangerschaft und dann endlich, jetzt ist passiert. Du erreichst erst vielleicht, wenn du gestorben bist. Dann bist du erst wirklich los. Aber dieses Sterben passiert zuerst. Jakob Böhm hat einmal gesagt, wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. Es klingt also wie Selbstmord. Lass los, stirb, gib auf. Ich löse mich restlos von allem, von jedem Übel, von allem Bösen, von allem, was mir passiert und widerfahren ist. Du musst diesen Schuldschein zerreißen und es restlos löschen, dann bist du erst richtig frei. Du darfst also hier nichts aussparen, wenn nur ein Krümel von Sauerteig übrig bleibt. Nur ein bisschen. Plötzlich ist wieder genauso viel, sogar noch manchmal mehr als am Anfang am Sauerteig da war. Also jeden Krümel sorgfältig entfernen in deinem Leben. Es gibt so Jojo-Effekt, nicht nur beim Fasten, das kommt plötzlich umso schlimmer alles. Schlimmer als vorher war. Und Jesus erzählt, das Haus wurde leer, sauber geputzt und so weiter. Und dann kommt der andere Geist wieder zurück und versucht einzudringen. Paulus macht so eine Radikalkur. Er sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Mach mal das. Nicht nur vergeben, auch vergessen, was passiert ist. Ich achte alles für Kot, was mir begegnet ist, was ich gelernt habe, was ich gesehen habe und so weiter. Willst du also schnell gesund werden? Dann musst du ganz schnell ein Heiliger werden. Das ist der Weg. Ganz schnell ein Heiliger werden. Ein Heiliger gibt alles her, haut ab, geht in die Wüste, steigt irgendwo auf einen Berg und dann will er mit der Welt nichts mehr zu tun haben. Das ist der Heilige. Der ist sogar so Säulenheilige, mauert sich irgendwo hoch, 30 Jahre und dann bleibt er dort oben. Aber nicht scheinheilig, sondern viele werden dann scheinheilig. Weißt du, du bist dann irgendwo im Kloster, auch ganz im Kloster sein, aber die ganze Rebellion, das ganze Aber, das nimmst du mit. Durch Scheinheiligkeit heilt niemand. Erst durch die richtige Heiligung. Die Bibel sagt, jagt nach der Heiligung, ohne welche niemand Gott sieht. Ich möchte das nehmen und ummünzen und sagen, wird niemand gesund. Ohne Heiligung wird niemand gesund. Du kannst machen, was du willst, wirst nicht gesund werden. Du verdirbst mehr, wenn du Scheinheiligkeit einen Tag legst. Da baust du mehr ab, anstatt dass du aufgibst und dich löst. Das verinnerlichst du alles. Je mehr deine Selbstgerechtigkeit abgebaut wird, du aufgibst und so weiter, je weniger von dir und dich und mein da ist, nicht mehr ich, sondern er und der andere. Weißt du, Scheinheilige richten gerne. Das ist also jetzt, lass los, die du gebunden hast. Lass los. Manche Scheinheilige glauben, ich bin was Besseres wie die anderen. Ich bin heiliger, ich habe mehr Heiligen Geist, ich habe mehr Frieden, mehr Freude, mehr Kraft. Echte Vergebung ist ein totales Umdenken, loslassen. Und da braucht man den Heiligen Geist. Und erst dann bist du beim Gott näher. Und dann bist du demütig, still und bescheiden. Echte Vergebung ist also Revolution. Willst du schnell gesund werden? Ich will dir jetzt noch ein paar Sachen benennen. Das geht nicht so schnell. Weißt du, du musst wie ein Abraham alles zurücklassen. Zieh aus Ur in Chaldea. Und es geht etappenweise. Dann geht's bis Haran, dann geht's bis Beersheba. Und dann passieren unterwegs noch so viele Sachen. Der geht nicht auf einmal. Da vergehen Jahre, Jahrzehnte, bis er wirklich aus Ur in Chaldea ausgezogen ist und bis er dieses chaldäische Denken abgegeben hat. Und dann folg ihm in ein Land oder folg mir in einem Land, das ich dir zeigen werde. Paulus sagt, ich vergesse. Aber ist das wirklich so leicht zu vergessen? Das wurmt. Wenn du den Namen hörst, nur den Anfangsbuchstaben reicht dir schon. So, ich vergesse. Und das ist Vergeben. Ich vergesse, was da war, was da passiert ist, was ich verloren habe, was ich aufgegeben habe. Das ist eine ganze Menge. Ich will dir den Schlüssel geben. Die Tür musst du selber aufmachen und durchgehen. Ich vergesse, was mir die anderen zugefügt haben. Und das ist eine ganze Menge. Du sagst, ja, das macht mir nichts aus, ich bin drüber hinweg. Das macht dir mehr aus, als du denkst, sonst wärst du gesund. Sonst würdest du nicht einfach ja, so innerlich verseucht sein und sagen, da kommt was raus und da kommt was raus und da kommt eine Beule raus und da kommt eine Beule raus. Wir haben so viel zu vergeben. Vergeben ist eine Gnade, wenn man das kann, und dann vergessen ist noch eine größere Gnade. Also mit der Computertechnik, da musst du die Festplatte löschen, aber du kannst die Festplatte gar nicht richtig löschen, die muss zerstört werden und die muss erneuert werden. So, du kannst sie nicht löschen. Die kann man immer wieder, selbst aus dem Mülleimer kann man immer wieder alles rausholen und regenerieren. Du kannst nicht einfach in den Müll werfen und sagen, ich werfe weg, vergesse, was da hinten ist. Auch der Müll wird irgendwo gespeichert und gelagert und gärt weiter, wie ein Sauerteig, gärt weiter. Und ich sage dir eines, Aussatz ist nach der Bibel, ist eigentlich nichts anderes als Eiter, wo Haut drüber gewachsen ist. Und bei vielen Menschen, die sind voller Eiter. Und das ist die Krankheit, das ist, was Krankheit verursacht, geistig und seelisch und natürlich auch natürlich. Das ist Gift. Und selbst wenn du das auf den Müll wirfst und sagst, das geht mir nichts mehr an, das kommt im Grundwasser wieder zu dir zurück. Denk nicht, ich bin entseucht. Da muss der Herr die Dinge aufarbeiten und verarbeiten. Und dann kommt man verbittert. Und Verbitterung ist die Ursache für viele, viele, viele Krankheiten. Wir können unsere Sünden erst hinter uns lassen, wenn wir zuerst mal mit ihnen konfrontiert worden sind. Du weißt, was Sünde ist. Du hast es erkannt. Du verdrängst nicht. Medikamente verdrängen oder Psychologie verdrängt so vieles. Denk mir nur drüber, vergisst es. Oder auch die Seelsorge verdrängt so viel. Ja, der Herr hat alles vergeben. Aber ist es wirklich vergeben? Da mache ich oft Fragezeichen hinter den ganzen Vergebungen. Ist es wirklich vergeben? Und ich sage dir, es ist noch lang nicht vergeben. Ich werde den Beweis antreten, dass selbst wenn du jetzt deine Sünden heute Jesus bekennst, bitte sei nicht schockiert, aber ich sage dir eine Wahrheit, du bekennst deine Sünde. Deine Sünde wird dir erst vergeben, wenn du vergibst. Vergib unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Wenn das nicht passiert, wenn du deine Schuld nicht vergibst, dann kommst du zu den Frohen, dann wirst du zu den Folterknechten geliefert. Und die Folterknechte werden dann die Schraubzwingen dir drehen. Und die werden dich bedienen. Und du kommst nicht raus, bis du nicht den letzten Pfennig bezahlt hast. Oder Heller, oder was es auch immer ist. Also, wir können unsere Sünden erst hinter uns werfen, wenn wir damit konfrontiert worden sind, wenn wir ihnen den Laufpass gegeben haben und wenn wir bereit sind, loszulassen, das, was wir gebunden haben. Der Herr strafe ihn, rächt dich an ihm. Weißt du, du bist so fromm, du sagst alles dem lieben Heiland, aber das ist nicht vergeben. Das ist nicht vergeben. Weißt du, es gibt keine automatische Vergesslichkeit, automatische Vergebung, dass man automatisch vergibt. Jesus, vergib mir alle meine Sünden. Die sind vergeben, generell. Aber jetzt wartet er, bis du vergibst. Jetzt wartet er, bis du vergibst. Du kannst deine Verletzungen nicht einfach automatisch auslöschen. Geht nicht. Und wenn du das tust, der Teufel vergisst es nicht. Und der bringt es wieder hoch. Er sorgt dafür, dass du erinnert wirst, klagt dich ständig an, bringt die Leute ständig in der Erinnerung. Er ist es, dass du plötzlich selbst eine Anzeige irgendwo in der Zeitung liest oder irgendwas anderes. Wunde bleibt Wunde. Du kannst schwere Zeiten nicht automatisch vergessen. Oder eine einzige Schwierigkeit, die kannst du nicht automatisch vergessen. Das lässt sich auch nicht durch die Wohltaten Gottes vergessen. Weißt, du denkst ja, wenn der Herr mich segnet, wenn der Herr mit mir ist, wenn ich Brot und Wasser und Fleisch habe und so weiter und Hülle und Fülle, dann habe ich alles vergessen. Nein, da kommt wieder eine Dürre, da kommt wieder bitteres Wasser, da kommt wieder irgendeine steile Sache, schwierige Sache und schon hast alles vergessen, du willst wieder zurück nach Ägypten. Früher, da war alles ganz anders. Früher. Und du willst schon wieder zurück. Und du siehst, wie die Israeliten, 400 Jahre lang waren sie Knechte in Ägypten, Sklaven wurden ausgepeitscht. Und wie viel Wunder haben sie erlebt? Sie sind durchs Meer durchgeführt worden, die Ägypter sind untergegangen, sie haben so viel Wunder erlebt. Und die sind alle vergessen, für die Katz gewesen. Da kam eine Schwierigkeit, lasst uns zurückgehen. Moses, warum hast du uns rausgeführt? Wären wir bloß nur in Ägypten geblieben? Das ist krankhaft. Das ist krankhaft. Das ist krankhaft. Menschen mit diesem Syndrom können nicht vergessen, können Ägypter nicht hinter sich lassen, die Welt nicht hinter sich lassen. Ihr Denken ist nicht erneuert. Sie sind für den Teufel ein leichtes Spiel, ein Spielball. Und der Teufel spielt dann mit ihren Nerven und ihren Gefühlen. Wenn du nicht vergeben kannst und nicht vergessen kannst, Hast du dich für die Niederlage entschieden in deinem Leben? Für die Niederlage, für die Krankheit entschieden? Hast dich für die Depression entschieden? Und hast dich für den Teufel entschieden? Tut mir leid, ich möchte heute Klartext reden, denn das alles andere hilft dir nicht. Alles andere hilft dir nicht. Dieses Schmeicheln, so, ach, der Herr ist gut, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe. Und Gott hilft uns, aber er will, dass wir auch mal was tun. Weißt du, das Leben besteht aus lauter Entscheidungen. Und die Frage ist, worauf richtest du deinen Fokus? Auf die Verletzungen, auf die Probleme, die da wieder, die widerfahren sind? Ignorierst du nur einfach, ich will damit nichts zu tun haben, ist vorbei, vergessen? Nein, es ist wirklich ausgelöscht. Wenn du dich noch aufregst über das, was damals war und sagst, damit will ich nichts zu tun haben, dann hast du noch nicht aufgearbeitet, tut mir leid. So wie die Israeliten. Da muss nur irgendetwas kommen, dann kommt wieder alles hoch, der ganze Käse. Während du deine Wunden leckst, vergisst du die Taten Gottes, denkst nicht mehr daran, wie gut der Herr war, wie er dich mit Manna versorgt hat, schon Jahre und Jahrzehnte. Du vergisst mit einem Schlag alles und siehst nur noch die Niederlage, siehst nur noch das Problem. Und du siehst nicht mehr Gott, sondern nur noch dein Problem. Nur noch die Schwierigkeit, nur noch das frühere Leben. Früher, ach, da habe ich all diese Anfechtung nicht, früher warst du auch nicht erlöst. Früher warst du auch nicht unter der Gnade Gottes. So, Unversöhnlichkeit öffnet die Tür zu der Bitterkeit, dass du bitter bist. Und das öffnet wieder die Tür für viele andere körperliche Probleme, egal was es ist, Sodbrennen, Arthritis, Krebs, um nur einiges zu nennen. Du kannst ja selber ausmalen, lies in Medizinbüchern nach, was die Ursache so sind. Schmerzen zeigen an, wo du verbittert bist und worauf du verbittert bist. Schmerzen an den Händen. Wir lesen in der Bibel öfters, da ist ein Prophet, weissagt, und der König sagt, schnapp ihn, hol ihn. Und er kriegt eine steife Hand. Und viele haben sich versündigt, vielleicht an göttliche Autoritäten, an Diener Gottes, was auch immer ist, an Geistliche, an Vorgesetzte, und sie bekamen eine steife Hand. Steht öfters in der Bibel. Lies mal, steife Hand. Nimm deine Konkordanz und geh mal nach. Ich habe nicht die Zeit dazu. Schmerzen in den Füßen deuten an die Richtung, wo dein Problem liegt. Die Füße tragen dich. Ich bin bitter, dass ich in diese Richtung gehen muss, dass gerade mir das passiert, dass das mein Weg ist, dass ich dem und dem begegnet bin. Du musst vielen vergeben. Wenn ich dir aufzähle, wem du vergeben musst, du musst auch Gott vergeben, dass Gott dich so und so geführt hat. Du musst dir selbst vergeben. Auch das ist ein Teil der Vergebung. Und du musst deinen Eltern vergeben. Die Liste ist so lang. Wenn ich diese Liste aufzähle, dann wirst du heute Nacht nicht mehr fertig. So, dem ich begegnet bin, was mich getroffen hat, was mit mir geworden ist, wer mich überholt hat. Die Füße leiden darunter. Schmerzen im Rücken, in der Hüfte. Ich bin bitter über die Lasten, die ich zu tragen habe. Die Menschen, für die ich Verantwortung trage oder die Verantwortung, die mir auferlegt worden ist, was Gott mir alles zumutet und was er alles mir so auferlegt. Wenn mir passiert und dies und jenes widerfährt und es ist unabwendbar, ich kann das Paket nicht tragen. Oh, verstehst du, da reckst du dich. Das ist, denk logisch, denk praktisch, denk normal. Dein Körper ist die Spitze des Eisberges und die Krankheit ist eine Sprache. Verstehst du? Studier mal diese Sprache, lern. Das ist fast so wie Chinesisch. Das musst du lernen. Das ist sehr schwierig. Vergebung ist eines der 7 Meilenschritte zur Heilung. Einen Crashkurs bekommst du. Und deshalb dieses Stichwort Vergebung. Lass es zergehen. Durch Vergebung heilen die Beziehungen. Und aus diesen geheilten Beziehungen entsteht neues Leben. Wenn die Beziehungen heilen sollen und so weiter, braucht es immer eine Vergebung. In jeder Beziehung, da gibt es Reibung, Spannung, Quietsch und Krach und was weiß ich. Es muss also zum Gespräch kommen, zur Wiedergutmachung und zur Versöhnung. Das ist Wiederherstellung. Und der Mensch muss wiederhergestellt werden. Das geht nicht von heute auf morgen. Josef hat seinen Brüdern vergeben, aber es hat lange gebraucht, bis er so weit war, dass er vergeben konnte, dass er seine Brüder angucken konnte. Als die Brüder ihn besuchten, dann hat er sich nicht zu erkennen gegeben, ein ganzes Jahr lang. Was glaubst du, wie dieses Jahr in ihm noch gewurmt hat? Jetzt wird's offenbar, meine Brüder existieren noch, meine Brüder leben noch. Und du siehst, und das sind 20 Jahre inzwischen vergangen, jetzt kommt plötzlich alles mit einem Schlag wieder hoch. Er musste alles vergeben und dann heißt es, nachdem er alles vergessen hat, hat Gott ihn gesegnet. Nicht vorher, nachdem er alles vergeben und vergessen hat. Er hat das Übel aus der Hand Gottes genommen, verarbeitet. Schuld, Sünde, das Negative muss verarbeitet werden. Er lässt seine Familie, und du siehst also, als er dann geheilt wird, er lässt sogar seine Familie nach Ägypten kommen, seine Brüder, die ihm so viel Böses angetan haben. Er gibt das beste Stück Land, das ist Wiedergutmachung. Sein Vater, könnt das ganze Land ist euch offen, könnt euch niederlassen, wo ihr wollt. Das ist Aufarbeitung der Vergangenheit. Heilung der Familie. In Prediger 11, Vers 10, das ist eine ganz interessante Stelle. Ich habe versucht, in verschiedenen Übersetzungen nachzulesen. Lass dich nicht vom Kummer und Sorgen beherrschen. Lass dich nicht von Kummer und Sorgen beherrschen. Prediger 11, Vers 10. Und schütze, und das ist, was dich vor Krankheit schützt. Sorge und Kummer fernhalten vom Leib. Schütze dich vor Sorge und Kummer. Und lass die Sorge dich nicht beherrschen. Sorge, das sind auch Ängste, das ist nicht nur Sorge finanzieller Art oder wovon wir leben werden und all das. Oder eine andere Bibelstelle sagt, lass den Unmut fern sein von deinem Herzen und halte fern das Übel von deinem Leibe. Denn Krankheit und Jugend sind eitel, das geht so schnell vorbei. Halte fern Unmut. Das heißt, also Unmut, such, was das Wort Unmut ist alles und was es bedeutet. Das sagt sehr viel. Lass es von deinem Herzen fernhalten. Nicht nur, dass du in deinem Verstand das begreifst und verarbeitest, nein, auch in deinem Herzen. Entferne Trauer würde richtig heißen. Entferne Trauer. Und Trauer ist nichts anderes wie Ärger. Entferne Ärger und das bedeutet, lass ihn nicht provozieren. Lass diese Verletzungen, die passiert sind, arbeite sie auf. Heile sie. Oder weiter lese ich in die gleiche Übersetzung, nur gleiche Stelle, andere Übersetzung. Entferne Wut aus deinem Herzen und du räumst Schmerzen aus deinem Körper. Entferne Wut. Wie oft wirst du wütend? Zu Hause, in verschlossenen Wänden. Keiner sieht deine Grimassen. Aber dem würde ich zeigen, lieber Gott. Entferne Wut aus deinem Herzen und du räumst Schmerzen aus deinem Körper. Crashkurs. Wie werde ich schnell gesund? Entferne Wut. Auf wem bist du wütend? Auf den lieben Gott? Das kann man auch wütend sein. Mein Gott, warum hast du das zugelassen? Auf den Teufel? Nicht einmal auf den Teufel darfst du wütend sein. Der quält mich ständig, weil viele Leute denken, der Teufel ist an vielem schuld. Nein, du selbst bist an deinen Problemen am meisten schuld. Der Teufel ist nur der Ausführende. Der Teufel, die Hexe. Der Pastor, die Leute, wütend, ärgere dich nur. Du schaufelst dein Grab selbst. Oder die Übersetzung weiter noch, eine andere Übersetzung. Halte dir den Ärger von deiner Seele und du hältst Krankheit von deinem Leib. Halte den Ärger von deiner Seele fern und du hältst Krankheit von deinem Leibe fern. Epheser Kapitel 4, Vers 26 ist sowas Ähnliches, aber ein bisschen anders. Wenn ihr wütend seid, heißt es dort, wenn ihr wütend seid, oder zornig seid, so sündigt nicht. Denn, weißt du, du kannst wütend sein. Die Bibel erlaubt, dass du wütend bist. Dass du mal Ärger kriegst. Dass du eine Peitsche nimmst und die Hände aus dem Tempel jagst. Kannst wütend werden. Aber lass dich nicht von deiner Wut beherrschen. Und lass dich nicht zur Sünde bringen. Dass du nicht mehr aushältst, du explodierst. In deinen Gebeinen brennt ein Feuer. Und das ist Wut und Zorn und Ärger und Unmut. Man muss die Wut, den Zorn und so weiter nicht leugnen. Das ist auch wieder paradox. Ja, das darf ich nicht. Und nein, du darfst dich richtig ärgern. Mal so richtig auf die Pauke hauen und sagen, nein, mach ich nicht mit. Und dann, aber dann wieder damit klarkommen. Das verarbeiten. Herr, nimm du das. Das ist nicht mein Fall. Ich will das nicht. Bei Gott muss man nichts unterdrücken. Und da ist wieder ein Problem. Viele Menschen unterdrücken. Ja, ich muss mich beherrschen. Christen müssen sich beherrschen. Christen müssen anständig sein. Christen müssen heilig sein. Christen müssen sich bewähren. Sie müssen geduldig sein. Nein, du darfst dich ärgern und nicht unterdrücken. Du kannst mal schimpfen, aber werde ruhig, komm runter wieder. Also sobald du das erkennst, dass du jetzt explodiere ich. Wenn du das erkennst, komm runter. Das ist der Moment, wo du auf den Knopf drückst, aus. Du musst den roten Knopf kennen zum Ausschalten. Die Bibel sagt, lass die Sonne nicht über deinen Zorn untergehen und gleich als Anschluss dazu gibt dem Teufel keinen Raum oder dem Argen keinen Raum. Lass die Sonne über deinen Zorn nicht untergehen. Lass es nicht Abend werden. Und dann nimm das nicht in die Nacht und im Schlaf hinein. Denn im Schlaf wird das alles verarbeitet. Nachts wird das alles verarbeitet, was am Tag passiert ist, das Negative. Und du wunderst dich, was dann alles so alles kommt, was für Albträume du da hast. Wenn wir ärgerlich bleiben, bekommt der Teufel Raum in uns, Zugang, nimmt mit uns Verbindung auf. Statt Engel und Gott, dass Gott uns dient, dient der Teufel uns, gibt dem Argen keinen Raum. Das liegt an dir, nicht am lieben Gott. Und Gott wird dich nicht beschützen. Er kann dich nicht beschützen, selbst wenn er wollte. Du hast den Schlüssel in der Hand dazu. So, der Arge kommt, und ich sage dir, wann er kommt, wenn wir uns ärgern. Das weckt so, jetzt gehe ich auf den zu. Wenn du dich ärgerst, du weckst die Dämonen, und zwar haufenweise, die bösen Geister, da kommen böse Gedanken, böse Mächte. Wenn du dich ärgerst, provozierst du die Hölle. Wir müssen ständig in der Vergebung leben. Immer wieder neu vergeben und neu vergessen. Matthäus Kapitel 18, Vers 22 bis 35, das ist die Geschichte vom Schalksknecht. Diese Geschichte ist sehr wichtig für Christen. Weißt du, Christen werden errettet, erlöst, sind glücklich. Halleluja, sind wir neu geboren. Und keine 3 Wochen sind sie todkrank. Da liegt was, das ist doch was falsch. Weißt du, der Herr hat dir viel vergeben. Matthäus 18, Vers 22. Der Herr hat dir viel vergeben. Der Herr hat so viel Großes an dir getan. Und du sagst, Halleluja, du bist happy und glücklich und kannst tanzen und jubilieren. 3 Wochen später kriegst du auf alle 4. Und sagst, was ist mit mir los? Das habe ich gar nicht erwartet. Das habe ich gar nicht so vermutet. Seitdem ich Christ bin, geht es bei mir drunter und drüber. Und ich sag, du hast recht. Lies mal diese Geschichte. Jesus sagt hier in dieser Geschichte als Einstieg, wie oft muss ich vergeben? 7-mal? Nein, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Rechne aus. Und zwar am Tag. Am Tag. Wie oft muss ich vergeben? Gott vergibt uns. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wenn wir vergeben. Gott vergibt uns nicht früher und überhaupt nicht. Erst wenn wir vergeben, erst wenn du vergeben hast, hast du auch Vergebung. Vergeben ist nicht nur zurückgeben, vergelten oder zurückschlagen, ist nicht Blutrache wie im Alten Testament, ist nicht vergelten, das ist nicht vergeben, Rache fordern, das ist das alte Gesetz, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wir leben nicht mehr im alten Gesetz, wir leben nicht mehr im Alten Testament, wir sind jetzt im Neuen Testament, Leute, und das ist Vergebung. Und er heilte sie alle, die vergeben konnten, die vergeben haben und zum Vergeben bereit waren. Wie oft muss ich vergeben? 70-mal 7-mal. So, Vergebung ist ein Akt der Großzügigkeit. Immer nach oben abrunden. Oder aufrunden. Immer nach oben. Was schuldest du mir? Die Cent oder die paar Groschen, die rechnen wir. Nach oben aufrunden. Das ist Vergebung. Großzügig sein zu allen Menschen. Wer vergeben will, muss zuerst einmal die Bereitschaft zu vergeben haben und zu verzeihen, bereit sein. Ich will. Und ich weiß, ich muss gehen, ich muss sowieso diese Welt verlassen, ich nehme nichts mit, also ich runde einfach auf, großzügig sein. Vergebung ist, mit den anderen Menschen Geduld zu haben. Das kommt in dieser Geschichte zum Tragen. Dir wurde viel vergeben und deshalb vergib auch anderen, großzügig. Ach komm, das ist gar nicht der Rede wert. Hab ein weites Herz, das ist so, was ich hier verkündige. Und ich sage heute dir die Wahrheit, ich weiß, vielleicht ist es nicht sympathisch und passt es nicht, aber ich möchte dir einfach den Weg zeigen, wie werde ich schnell gesund. Gewiss, wenn man mit Gott lebt und Gott vertraut und Gott liebt und so weiter, man wird alt und so weiter und man hat ein paar Zipperleins. Das ist ein Verschleiß. Man muss einen Unterschied machen zwischen Verschleiß und Krankheit. Krankheit ist also, wo ja Gott einfach hingegeben hat. So, sei großzügig zu allem. Nimm nicht gleich alles ernst, mach nicht gleich ein Drama, eine Tragödie, Skandal. Du heilst schneller, wenn du großzügig bist. Werde großzügig zu allen Menschen. Auch zu dir selber großzügig sein. Wenn wir nicht vergeben, kommen wir nicht weiter. Der Eiter, der muss raus, denn das ist der Aussatz. Das ruft die Dämonen, das ruft andere Krankheitskeime und produziert andere Krankheitskeime. Und dann geht es an den Geist und in die Seele und dann wird alles zerfressen. Und gerade Eiter ist die Ursache für Entzündungen im Körper und das facht den Teufel an, das höllische Feuer. Dann kommt zu einem Ärger, kommt noch der zweite Ärger, der dritte Ärger, und da wird Öl ins Feuer gegossen noch. Der Teufel sorgt dafür, dass das noch dir passiert und das dir noch begegnet und jenes noch begegnet. Willst du gesund werden, musst du radikal vergeben. Er sagt, ja, ich hab nichts zu vergeben. Sei ehrlich, lüg nicht so viel. Du lebst in einer Gesellschaft mit Menschen. Und sobald du in der U-Bahn kommst, jemand nimmt dir den Platz weg, den Parkplatz weg. Da hast du dich schon gefreut auf den schönen Parkplatz und da fahrt jemand anders rein. Jemand trampelt dich an, kannst noch so vorsichtig fahren und dann hast du schon einen Kratzer irgendwo. Und fragst, wo kommt der her? Du musst aufhören, und jetzt komme ich jetzt noch auch noch mit Detail geben, was noch dazu gehört. Ich möchte das ganze System, das ganze Paket aufarbeiten. Du musst aufhören, auf andere neidisch zu sein, was es auch immer ist. Auf andere eifersüchtig zu sein. Neid und Eifersucht ist, oder Neid ist die Wurzel allen Übels, steht einmal in der Bibel. Neid ist auch die Ursache für viele Krankheiten. Und Vergebung ist ein Stück, dass ich nicht mehr neidisch bin. Ich gönn's. Ich begehre nicht, was der andere hat. Lass doch den haben. Lass doch den zwei Autos haben und was weiß ich, wie viel Häuser hat er noch wo in Spanien und sonst noch wo auf der Welt. Er kann sogar noch ein Haus auf dem Mond haben von mir aus. Gott segne ihn, wenn er dort hochkommt. Vergebung ist, dass ich mit anderen Leuten Mitleid habe, Geduld habe und die Dinge so hinnehme, wie sie sind und nicht versuche, aufzubessern und verschönern oder diskriminieren. Die Schulden erlassen, lass los, die du bedrückt hast oder belastet hast. Würdige ihn nicht, so wie dieser Schafsknecht. Gib her, zahlt mir, du schuldest mir noch so und so viel. Jesus sagt, die Barmherzigen werden Barmherzigkeit erlangen. Die Barmherzigen, das ist in der Bergpredigt, das ist das Evangelium, die Barmherzigen werden Barmherzigkeit erlangen. Die werden Gesundheit erlangen. Die werden alles erlangen, was man zum Wohlsein braucht. Und ich spreche Gesundheit, weil es nur ein Teil des Lebens ist. Eine körperliche Heilung ist nur ein Teil von vielen Heilungen. Wenn du zu anderen hart bist, ist Gott auch zu dir hart. Mit welchem Maß wir messen, mit dem Maß werden wir auch gemessen. Wenn du zu anderen unbarmherzig bist, gnadenlos, energisch, kompromisslos, dann ist Gott zu dir auch unbarmherzig und sagt, was willst denn du? Scher dich. Wenn du zu anderen ungerecht bist, bösartig, fies, boshaft, gemein, gehässig, dann ist der liebe Gott auch zu dir. Denk nicht, der liebe Gott ist es schon so. Nein, er ist nur ein Vergelter. Er ist ein Vergelter. Du kriegst das wieder zurück, wie du in den Wald reinschreist. So, wenn du zu anderen ungeduldig bist, genervt, ist Gott auch mit dir ungeduldig. Dann geh doch mir doch nicht ständig auf die Nerven. Behandle andere und dann wirst du auch so behandelt, wie du behandelt werden möchtest. So wie du anderen begegnest, so begegnet Gott auch dir. Willst du schnell gesund werden? Wenn du zu anderen unfreundlich bist, mürrisch, kurz angebunden, garstig, dann ist Gott auch zu dir garstig und unfreundlich in aller Liebe. Gott ist Liebe. Aber er kann dich auch nicht anders behandeln. Aus der Geschichte hier, was Jesus erzählt, das ist sein himmlischer Vater. So malt Jesus seinen himmlischen Vater uns vor und aus. So wie du andere behandelst, so behandelt Gott auch uns. Willst du schnell gesund werden? Fange an, Barmherzigkeit zu üben. Zu allen Menschen. Du hast Befreiung, die Gnade erlebt. Jetzt gib die Gnade weiter einfach. Leb in der Gnade, in der Vergebung. Da heißt es jetzt diese Geschichte weiter, ich lese hier. Aber der Sklave ging hinaus und fand einer seiner Mitknechte, der ihm nur 100 Denare schuldig war. Und dann packte er und begann ihn zu erwürgen und sprach, bezahle, was du mir schuldest. Und sein Mitsklave fiel auf den Boden. Bitte, 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 hab Geduld mit mir. Ich werde dir alles vergelten und alles bezahlen. Du siehst, der fleht sogar, der bittet. Und er hat keine Gnade. Aber er war nicht bereit, heißt es hier. Jesus sagt, er war nicht bereit. Er wollte natürlich es haben. Und ihm wurde so viel vergeben. Aber er war nicht bereit und ging hin und warf ihn ins Gefängnis. Bis er das bezahlen sollte, was er ihm schuldete, warf ihn ins Gefängnis. Als der Herr das sah, sein Herr von diesem anderen, was geschehen war, war er tief betrübt. Und das ist Gott. Jesus spricht von seinem Vater. Er war tief betrübt. Gott ist betrübt über so ein Gotteskind, der so unbarmherzig, so hartherzig ist. Und viele wundern sich, warum sie weiter krank sind, warum sie weiter nicht vorwärts kommen. In der Bibel heißt 1. Korinther Kapitel 11 über das Abendmahl, weil viele den Leib des Herrn nicht unterscheiden können, nicht wissen, was der Körper Gottes ist. Wir sind alles Geschöpfe. Wir Menschen sind alle von der Gnade Gottes abhängig. Wer das nicht unterscheiden kann, da sind manche schon eingeschlafen, manche sind schon gestorben auch. Und viele sind krank deswegen, sagt die Bibel, unwürdig zum Abendmahl zu gehen. Weißt du, ja, Gott vergibt mir alle meine Sünden und weiß nicht, dass doch der und der und der noch Ansprüche an dir hat. Und du an ihnen. Der Diener, der Herr nennt seinen Diener oder diesen ehemaligen Diener bösen Diener. Ich verziehe dir alles, sagt er, deine ganze Verschuldungen. Aber du hast mit deinen Mitsklaven kein Mitleid, kein Erbarmen, keine Geduld, keine Nachsicht, keine Gnade. Ich habe dir alles vergeben. Und sein Herr war voller Wut und Zorn und übergab ihn den Peinigern, den Folterknechten, den Dämonen. Wundere dich nicht über die Dämonen, die tun nur ihre Arbeit, sind gefallene Geister und sie sind Gott gehorsam, gehorsamer als du und ich. So, und sie übergeben den Peinigern. Und weißt du, was die Peiniger sind? Krankheit, Krankheit, Armut. Das sind die Folterknechte, die uns dann Tag und Nacht quälen. Bis er alles, was er schuldete, zurückgezahlt hat, dieser eine, dem so viel vergeben wurde. Da hat die Vergebung nicht gegriffen, da hat der Schuldenerlass nicht funktioniert. Und Jesus sagt, das ist mein himmlischer Vater, der so handelt. Genauso radikal. Er wird genau das Gleiche tun. Mit jedem, der seinen Bruder nicht vergibt, oder Schwester, was auch immer ist, und nicht Gnade walten lässt, der wird nicht befreit, der wird nicht erlöst, dem wird es nicht vergeben, und er wird nicht die Gnade empfangen. Gnade ist, dass ich das alles bekomme, was in der Bibel verheißen ist. Die ganzen Segnungen. Wenn du auf mein Wort hörst und tust, was ich gesagt habe, und das hat Jesus gesagt. Und das Herz verhärtet sich dann. Je mehr du in der Unversöhnlichkeit bleibst, je mehr du sagst, nein, kann ich nicht, will ich nicht, werde ich nicht, desto mehr verbitterst du. Umso saurer bist du, umso empörter wirst du. In Markus Kapitel 11, Vers 24 und 26 bis 26, darum sagt Jesus, bete nicht. Gebet um Heilung wird nichts bringen. Gebet um finanziellen Segen wird nichts bringen. Ich sage das jetzt nur so flopsig, aber ich setze die Voraussetzungen. Hier heißt es, alles, was ihr bitten werdet in eurem Gebeten, glaubt nur, dass ihr es empfangen habt, so wird es euch zuteil. Da ist die Verheißung, da ist der Segen. Bitte, du wirst empfangen. Du glaubst, du nimmst diesen Vers nur und sagst, Halleluja, ich werde gesund, ich werde stark, ich werde das und ich werde das. Aber der nächste Vers ist, und wenn ihr steht und betet, da, wenn ihr solche fromme Worte sprecht, Halleluja, Jesus, ich glaube, danke und proklamiere und bekenne. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Übertretungen vergebe. Und erst dann kriegst es. Dann kriegst es. Und dann musst du gar nicht mehr beten, dann passiert das automatisch, wenn du vergibst. Vor dem Bitten muss die Vergebung passieren. Sonst wirkt das Gebet nicht, sonst ist das Gebet für die Katz. Tut mir leid. Du brauchst gar nicht Gott um Hilfe bitten. Ohne Vergebung, keine Erhörung, keine Heilung, kein göttlicher Beistand. Also, willst du schnell gesund werden? Fang an jetzt, lieber Heiland, ich vergebe. Bitte, 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 hilf mir, dass ich vergeben kann. So wie der eine gebetet hat, hilf Herr, meinen Glauben, ich kann nicht glauben. Jesus sagt, was ist leichter? Und jetzt hör mal zu, was ist leichter? Zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, nimm dein Bett und geh nach Hause. Es ist schwieriger zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist viel schwieriger, auch für Jesus, auch für Gott, Sünden zu vergeben. Es ist nicht so schwierig zu sagen, nimm dein Bett und geh nach Hause. Das ist dann automatisch. Und wenn die Sünden vergeben sind, dann springst du nach Hause und rennst nach Hause. Vergebung hat eine heilende und befreiende Wirkung. Vergebung löst ein Wunder aus. Und was ist leichter? Dir sind deine Sünden vergeben. Ich vergebe. Ich nehme die Vergebung an. Lebe in der Vergebung. Das verändert Menschen, ganze Familien, löst Spannungen und Verspannungen ab. Vergebung wirkt sich also positiv auf den ganzen Organismus. Und wenn der Körper, wenn der sich wohlfühlt, fühlt sich der Geist wohl und fühlt sich auch die Seele wohl. Vergebung hebt die Lähmung auf, beseitigt die Behinderungen, löst die Blockaden auf. Bevor Jesus die Menschen geheilt hat, guck mal, was er getan hat. Die Sünden vergeben, alle durchweg. Ich finde kein Beispiel, kein Bild, wo er den Menschen nicht Sünden vergeben hat oder Dämonen vertrieben hat. Zwei Sachen, Dämonen vertreiben oder Sünden vergeben. Beides ist das Gleiche und beides hängt irgendwie zusammen. Nur wenn jemand Dämonen hat, der schon viel weiter in seinem Sündenpfuhl baden gegangen. Vergebung befreit uns von dem Würgegriff, von den Folterknechten. Wer nicht vergibt, macht sich schuldig und bringt sich selbst in Sklaverei. Lasst uns wieder zurück nach Ägypten gehen. Das waren die Israeliten. Da kommt zu den Folterknechten in die Folterkammer. Unversöhnlichkeit verursacht Wucherungen, vergrößert unser Schuldenkonto. Das ist also, was Unversöhnlichkeit bewirkt. In Sirach, das ist also bei den Apokryphen, Sirach 28, Vers 3 bis 4, da heißt es, also wer nicht vergibt, der hart ist, ein Egoist ist und so weiter. Sirach schreibt hier, der Mensch verharrt im Zorn gegen den anderen. Beim Herrn aber sucht er um Heilung. Den bittet er um Heilung, er will Heilung erlangen. Aber der Mensch verharrt in seinem Zorn. Mit seinesgleichen hat er kein Erbarmen. Aber wenn es um ihn geht, oh Gott, erbarm dich meiner. Wenn es um ihn geht. Bevor du Heilung bekommst, testet dich Gott. Weißt du, Gott gibt dir die Heilung. Du hast gebeten um die Heilung und Gott hat dir Heilung versprochen und dir steht die Heilung zu. Aber dann plötzlich kommt da einer über die Quere, nimmt dir die Vorfahrt oder macht irgendetwas Dummes und ärgert dich und stresst dich. Und jetzt kannst du ihm vergeben. So passiert es, ganz einfach. Gott erlaubt, dass Enttäuschungen passieren, Fehltritte, jemand gibt dir eine Ohrfeige und er will sehen, wie ist unsere Reaktion jetzt nach der Ohrfeige. Kannst vergeben. Gott testet. Er vergibt. Er heilt. Er erhört deine Bitte, aber er testet, wie reagierst du jetzt auf die Ohrfeige. Und das bestimmt deine weitere Entwicklung und Genesung und Heilung. Kannst du vergessen und vergeben? Auch die Ohrfeige? Nicht vergeben wollen ist eine Weigerung, ein Zeichen der Verstocktheit, der Rebellion. Wer vergibt, und das ist nämlich das Wesentliche, der wird teilhaftig der göttlichen Natur und Gott vergibt. Sei so wie dein himmlischer Vater. Er ist heilig und du sollst auch heilig sein. Er ist gnädig und du sollst auch gnädig sein. Nicht vergeben, das hat schreckliche Folgen. 2. Korinther Kapitel 2, Vers 10 und folgende Verse, da wird uns gesagt, das zerstört unsere Gesundheit, seelische Gesundheit, geistige Gesundheit. Nicht vergeben, wir verlieren sogar unser Heil. Manche Leute sagen, das kann man nicht verlieren. Doch, wenn du in Sünde verharrst, das heißt, dass du die Sünden nicht vergibst, die Sünde mitschleppst. Nicht vergeben ist ein Einfallstor für den Satan. Also du wirst dein Heil verlieren, früher oder später, irgendwann. Deshalb ist Vergebung so etwas Heilsames, so etwas Wichtiges, was Göttliches. Das befreit dich und befreit auch andere noch dazu. Durch Vergebung bekommen wir eine neue Einstellung zu den anderen, zu uns selbst, zu Gott. Vergebung ist eine Demonstration der Gnade Gottes. Das ist Vergebung. Der Teufel kann nicht vergeben, Juden können nicht vergeben, religiöse Menschen können nicht vergeben, die können nicht vergeben. Die fordern Rache. Jesus hat nie auf Menschen Finger gezeigt und gesagt, du bist ein Sünder. Er sagt immer, dir sind deine Sünden vergeben. Er hat Menschen nie verdammt, nie verurteilt. Ich richte niemand, sagt er sogar. Ich richte niemand, auch nicht die Juden, die am Kreuz schlagen. Er bittet sogar am Kreuz und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es wird dich schockieren. Solange die anderen noch nicht ihre Vergebung haben, solange sie nicht ihre Vergebung haben, hast du auch deine Vergebung nicht. In aller Liebe, kannst 100-mal Christ sein, kannst dich 1000-mal bekehren und 1000-mal taufen lassen. Das wird nichts bringen. Das funktioniert erst, wenn du vergibst. Solange ist auch unser Heil nicht rechtskräftig. In aller Liebe. Der Teufel versucht immer wieder, uns dazu Fall zu bringen. Nein, dem nicht. Verhärtet unser Herz, dass wir nicht vergeben, versucht irgendetwas in die Quere zu schieben, damit wir ja nicht die Vergebung ergreifen, damit und die Vergebung rechtskräftig bei uns wird. Der Teufel flüstert uns immer wieder ein, bitte doch nicht um Vergebung. Also du merkst, da ist irgendwo, du stehst am Altar und du merkst plötzlich, bitte doch nicht um Vergebung. Das ist alles Quatsch. Die können dir sowieso nicht vergeben. Wenn wir aber um Vergebung bitten, würden wir auf der Stelle geheilt werden. Auf der Stelle, ich schwöre es. Deshalb die Frage ist, willst du gesund werden? Und fertige mal eine Liste an von jenen Menschen, die dich beleidigt haben. Irgendwann, das wirst du so nicht auf Anhieb so jetzt gerade rausfinden. Du sagst, ja, bin koscher, bei mir ist nichts passiert, aber geh mal ein bisschen in die Tiefe. Hör auf, nur an der Oberfläche zu schwimmen. Und dann merkst du, in was für ein Morast du dich bewegst. Fertig mal eine Liste, die dich beleidigt haben. Bete für sie und womöglich suche sie auf. Wir haben hier so viele kleine Blümchen heute. Jeder darf nachher so einen Strauß mitnehmen. Immer so kleines Blümchen. Nimm so Blümchen und bring es nach Hause und sag, du hör mal, ich möchte Frieden haben. Ja, nimm's, ist es für dich. Mach doch kein Theater. Verstehst? Manche Leute, ist das wirklich für mich? Darf ich das? Nein, nimm das. Nimm das und vielleicht schmeißen die das in den Müll. Aber es ist egal. Aber du hast deinen Teil getan. So viel es an euch liegt, habt Frieden mit jedermann. So viel es an euch liegt, steht in meiner Bibel. Also fertige eine Liste von Menschen und dann fang an zu beten. Fang an, die Menschen zu segnen. Die müssen nicht zu dir kommen, sondern versuch, weil du sagst, Herr Jesus, segne die Familie sowieso, den Bruder sowieso, die Schwester sowieso. Fang an zu segnen, Gutes zu wünschen, Gutes über sie zu reden. Dann fertige eine Liste von jenen Menschen, die du beleidigt hast. Nicht die dich beleidigt haben, sondern die du beleidigt hast. Bete für sie. Verzeihung. Das fängt bei uns an. Privat, persönlich. In der Kammer. Im Verborgenen. Die Juden fragen im Talmud irgendwo, wie kam der Teufel in der Arche? Der Teufel hätte auch ersaufen müssen bei der Sintflut. Wie kam der Teufel in die Arche? Eine gute Frage. Und die Rabbiner diskutieren bis heute noch, wie kam der Teufel in die Arche? Was denkst du, wie der wohl reinkam? Der Noah zieht einen Esel in die Arche und der Esel ist störrisch und will nicht und schimpft, komm Esel. Und dann hat er anstatt, dass er der Esel sagt, du Teufel, komm rein. Und dann war der Teufel in der Arche drin. So einfach. Und dann als die Arche dann abgehoben hat und geschwommen ist und so weiter, dann ist der Teufel da. Und dann fragt der Noah, wie bist du reingekommen? Ja, du hast mich gerufen. Teufel, komm rein. Dass du den Esel da reingeführt hast. Weißt du, was das heißt? Die Juden wollen sagen, der Zorn war es, der den Teufel in die Arche gebracht hat, den Teufel überleben ließ. Da gibt es große Diskussionen, gerade besonders, wie kam der Teufel in die Arche rein? Gib dem Teufel keine Chance. Besiege den Zorn, den Wut, den Ärger, den Unmut und was alles, was wir vorhin alles so gelesen haben. Entdecke die Kraft der Vergebung. Nein, der hätte sagen, Eselchen, komm mal rein. Ach, du liebes Eselchen. Denn die Tiere sind ja unschuldig. Aber der Teufel hat, so wie beim Biliam den Esel benutzt hat, so hat der Teufel auch hier beim Noah angeblich wahrscheinlich den Esel benutzt, um reinzukommen. Nach der Sünde haben wir dann Frieden, wenn die Sünde vergeben worden ist. Wenn wir reinen Tisch gemacht haben, du glaubst gar nicht, wie glücklich du bist. Du verpasst so viel Segnungen, so viel Heil, weil da noch zwischen dir und irgendjemand und irgendwas noch ist. Nach der Sündenvergebung verlassen die Dämonen die Menschen, da brauchst du gar nicht viel tun. Verlässt die Krankheit den Menschen und da verändern sich plötzlich die Umstände. Die wollen mit dir gar nichts zu tun haben, das Negative. Plötzlich bist du anders gepolt, anders gewickelt, du läufst anders. Und da werden Menschen sogar gerettet. Probleme wurden gelöst durch Vergebung. Nicht, indem man das und das und das noch getan hat. Durch Vergebung werden Probleme gelöst. Nach der Vergebung hören dann meistens diese emotionellen Störungen auf. Bei der blutflüssigen Frau, da hört der Blutfluss auf. Sünde, Sorge, Furcht und so weiter streuen Gifte in den Körper, vergiften den Menschen, blockieren unsere Gesundheit. Dass die Gesundheit sich nicht so entwickeln kann, wie sie sich entwickeln sollte, das sind ständige Blockaden, weil irgendwo Unversöhnlichkeit sind, Unvergebung, dass man nicht vergibt dem Vater, der Mutter, denen muss man mal am meisten vergeben, denn die sind unsere nächsten Verwandten, Vater, Mutter, Bruder, Schwester, leibliche Brüder meine ich und leibliche Schwester, dann die Freunde, Kumpels, Kollegen, boah, fangen wir mal bloß nicht an. Wenn man zornig ist, weißt du, da kommt der Teufel rein. Du Teufel, komm rein. Und dann ist er drin. Du sollst es auch niemand so negativ nennen. Der Zorn schadet einem selbst, schadet nicht dem anderen. Deine Wut, dein Ärger schadet nicht dem Nächsten. Der weiß gar nicht, der spürt gar nicht davon. Du kannst über mich fluchen, so viel du willst, schimpfen und was weiß ich alles. Das funktioniert nicht. Mir macht es nicht zu schaffen, aber dir, du wirst krank dabei. Und was weiß ich, was noch passiert. Es gibt keine Heilung ohne vorherige Vergebung bei Jesus. Deshalb heißt es Jakobus 5, wenn die Ältesten kommen, die dürfen nicht nur einfach kommen und dich mit Öl einschmieren. Nein, du sollst zuerst ihnen die Sünden bekennen. Das heißt, das Sündenbekenntnis, das A und O zur Heilung. Und dann erst, nachdem deine Sünden bekannt worden sind, dann sollen die Hand auflegen, dich mit Öl salben und sonst noch was machen. Aber vorher bringt es nichts, selbst wenn sie 100-mal die Hände auflegen. Verletzungen, die festgehalten werden, die werden nicht nur hier festgehalten, sondern auch in der unsichtbaren Welt. Jetzt komme ich noch in die nächste Stufe. Jesus sagt, was ihr hier auf Erden bindet, ist auch im Himmel gebunden und was ihr hier auf Erden löst, ist auch im Himmel gelöst. Was du hier bindest, ist auch im Himmel gebunden. Und dann wunderst dich, warum werde ich gequält von diesen Folterknechten? Die Folterknechte sitzen im Himmel und nicht hier auf dieser Erde. Gott übergibt dann dem Satan. Satan, hast du das und das gesehen? Deine ganzen Probleme kommen aus der unsichtbaren Welt. Da können die Ärzte nicht, da können die Psychologen nicht beikommen, da können die Seelsorger nicht beikommen, kann kein Mensch mehr beikommen, weil das aus der unsichtbaren Bereich, das alles auf dich zukommt. Der italienische Evangelist D'Apozzo erzählt eine kleine Geschichte, oder was heißt, das ist seine Lebensgeschichte. Er war jahrelang im Konzentrationslager und hat dort sehr viel gelitten, war Christ, gläubig, ist ein Evangelist gewesen, wegen seines Glaubens war er im Konzentrationslager. Er wog nur noch 45 Kilogramm. Sein rechter Arm war gebrochen, aber das Lager hat nicht erlaubt, dass er ärztlich behandelt wird. Und dann war Weihnachten 1943. Da ließ der Lagerkommandant ihn kommen und mit bloßem Oberkörper musste da sehen, wie der Lagerkommandant Kuchen, Kaffee isst und so weiter und Weihnachten feiert und genießt und saß am reich gedeckten Tisch, dann bringt die Sekretärin noch ein Paketpäckchen rein und sagt, Don Pazzo, das Paket ist von deiner Frau. Und dann packt er aus und isst den Kuchen, in ihm kocht es, er hasst es und er muss dort stehen, zugucken, wie der das genießt. Das war eine Folterung von deiner Frau. Und dann denkt er, Psalm 23, im Angesicht meiner Feinde deckst du den Tisch. Das stimmt aber gar nicht. Das ist nicht wahr, dass du im Angesicht meiner Feinde den Tisch deckst. Der frisst alles auf, was meine Frau von ihren Kindern abgespart hat und in Liebe gebacken hat und so weiter. Und dann bittet er, lass mich wenigstens noch riechen an diesem Kuchen, den meine Frau gebacken hat in Liebe. Nicht einmal das wurde ihm erlaubt. Und dann, oh Gott. Dann Hass war in ihm. Er erzählt, was da in ihm los war. Hass. Den Mann könnte ich umbringen, wenn ich könnte. Im Stillen betete zu Gott. Ja, Herr. Aber trotzdem, Gutes und Barmherzigkeit wird mir folgen mein Leben lang. Ich halte mich an den Psalm. Da ist noch nicht durch, das alles. Ist noch nicht alles vorbei. Er wurde entlassen. 10 Jahre später. Er hat keine Ruhe, dieser D'Apozzo. Und macht einfach, dieser Lagerkommandant sagt, siehe, deine Frau ist eine gute Köchin, die kann gut backen und genießt das, verschiss und verschmatzt das Päckchen, das für ihn, und zwar nicht nur jetzt erst zu Weihnachten, sondern die Frau hat später, hat sich herausgestellt, sie hat regelmäßig Päckchen geschickt. Das hat er alles hier unterschlagen, nichts ausgeliefert. Seit Jahren schickt ihre Frau mir immer wieder solche wunderbares Gebäck. Und ich könnte jetzt einen auffressen. Weißt du, da kocht es, da Zorn ist da. Und der Zorn ist berechtigt. Und der Zorn ist richtig. Und der Zorn ist auch göttlich. Auf solche Menschen muss man wütend sein und zornig sein. Aber er ist entlassen worden und so weiter. Es sind Jahre vergangen, 10 Jahre später. Der Teufel hat immer rein, hasse ihn, hasse ihn, hasse ihn, hasse ihn, hasse ihn. Und das ist normal. Ein anständiger Mensch, ein Weltmensch von dieser Welt würde das tun, hassen. Und er betete und er sagte, wenn ich den Mann noch finden könnte. Ich möchte den Mann noch finden, mit dem noch sprechen. Vielleicht lebt er noch und so weiter. Dann hat ihn ausfindig gemacht, seinen ehemaligen Peiniger. Und nach 10 Jahren besucht ihn, nimmt noch einen Pfarrer mit, um Zeugen zu haben. Und besucht ihn und klopft an der Tür und tatsächlich, der ist es. Sagt er, kennen Sie mich? Sie werden mich wahrscheinlich nicht kennen, aber ich bin die Nummer 17531. Ich bin die Nummer. Und er wird bleich. Sagt er, kommen Sie jetzt mich anzuzeigen, zu verhaften? Warum kommen Sie? Sagt er, sind Sie jetzt gekommen, sich an mir zu rächen? Der hat sofort gewusst. Ja, sagt er, ich bin gekommen, mich an Ihnen zu rächen. Dann sagt er, komm, gehen wir rein ins Zimmer. Dann macht er ein Paket auf und Kuchen und packt den Kuchen aus und sagt, sagen Sie Ihrer Frau, sie soll guten Kaffee machen. Wir wollen den Kuchen essen. Kein Wort wurde gesprochen. Kein Wort wurde gesprochen. Sie saßen da und sie wollen sich an mir rächen. Sagt er, ja, aber anders als Sie denken. Ich bin Christ und ich vergebe Ihnen. Ich vergebe Ihnen, was Sie getan haben. Sie müssen das ausbaden, das ist Ihre Schuld, aber ich vergebe Ihnen. Und sind dann auseinandergegangen. Ein Jahr später, in einer seiner Evangelisationen, bekehrt sich dieser Lagerkommandant und gibt sein Leben Jesus Christus. Ein Jahr später. Weißt du, Vergebung ist eine Wahrheit, die kannst nicht erklären, was das ist, wie das funktioniert. Corrie ten Boom hat in München auch ihre Kommandanten, Lagerkommandanten besucht. Nein, die hat die Versammlung von Corrie ten Boom besucht, so war das. Und sie kommt und sie will, diese Lagerkommandanten will um Vergebung bitten. Sie kriegt die Hand nicht hoch. Da muss Corrie ten Boom die Hand helfen, dass sie die Hand hochkriegt, um die Hand zu geben. Versöhnung in einer Versammlung. Das war das Größte und Schönste, dass sie Versöhnung gemacht hat. Da muss man manchmal dem anderen die Hand nachhelfen, damit er die Hand hochkriegt zur Versöhnung. Vergebung braucht kein Kommentar. Muss man nicht üben. Wie macht man das? Da muss das Herz dabei sein. Und das sprengt, sprengt alle Fesseln, schafft Durchbrüche, Veränderungen im Menschenleben. Vergebung ist ein Luxus von begnadigten Menschen. Nur Begnadigte können vergeben, die die Gnade richtig erfassen und begriffen haben. Vergebung löst alle Verstrickungen der Sünde und der Urstrom der Liebe Gottes beginnt zu fließen, egal wo. Ob jetzt zu dir oder zu den anderen, wie jetzt hier bei diesem Dapasso. Es floss und der kam zum Glauben, der konnte nicht mehr anders. Stephanus konnte nicht, Paulus konnte nicht mehr anders, als irgendwo nach Jahren, weil Stephanus gebetet hat, Vater, behalte ihnen diese Sünde nicht. Konnte nicht anders, er musste sich bekehren. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Vergebung sei ein Akt aus der unsichtbaren Welt. Was ihr hier löst, wird drüben gelöst. Was ihr hier bindet, wird drüben auch gebunden. Und dann wundern wir uns manchmal, warum passiert nichts? Warum passiert nichts? Jeder kann und jeder soll vergeben, muss vergeben sogar, lernen. Und irgendwo muss er das lernen, spätestens auf dem Sterbebett. In vielen Gemeinden und Kirchen wird von der Vergebung zwar gepredigt, aber da wird gar nicht Vergebung so praktiziert. Und Christen sollten anfangen, das zu praktizieren. Da wird viel gerichtet, viel verdammt, verurteilt, unter Gemeindezucht sogar gestellt, also die lassen wir mal oder denen lassen wir mal spüren. Jesus lehrt auch denen zu vergeben, die gar nicht die Vergebung verdient haben. Auch denen zu vergeben, die gar nicht wert sind der Vergebung und die gar nicht die Vergebung bitten, gar nicht wollen. So wie dieser Lagerkommandant. Aber er, der Mann, dem so viel Leid zugefügt wurde, den er so gehasst hat, er wollte seinen Hass überwinden. Übrigens noch bei diesem Dapasus sind auch bei ihm im Laufe der Jahre, während er hier damit gehadert hat und den Mann gesucht hat, denn es sind viele Krankheiten in seinem Körper ausgebrochen. Er hat gedacht, das kommt alles vom Lager. Ja, gewiss, es kam vom Lager, weil der Lagerkommandanten hasste. Und deshalb irgendwo, wenn wir nicht vergeben, kann auch die nicht vergeben werden. Und irgendwo hat er das gemerkt und sagte, ich muss reinen Tisch machen. Und als er das gemacht hat, er war kein Pfingstler, aber die Heilung kam plötzlich. Die Heilung passierte, so nacheinander, Stück für Stück, so wie die Krankheit gekommen ist, so ist auch die Krankheit auch vergangen. Nur nebenbei. Die Schuldiger bleiben Schuldige, wenn wir nicht vergeben. Und wir mittendrin, wir gehören dann auch mit dazu, weil wir beteiligt sind an diesem Geschäft. Mitgehangen, mitgefangen. So, wenn wir nicht vergeben, wird es uns nicht vergeben. Sünde verjährt sich nicht. Alles auf dieser Welt kann sich verjähren, aber Sünde verjährt sich nicht. So, dann muss man daran arbeiten. Kannst auch nicht warten, bis Gras drüber wächst. Und so weiter. Nein, die Sünde wird uns irgendwo irgendwie wiederfinden, nach 20, 30, 40, 50 Jahren. Die Liste für die Vergebung kann sehr lang sein, wenn du mal dran anfängst zu arbeiten. Da wirst du eine ganze Menge Leute finden, denen du vergeben musst, angefangen von deinen Eltern. Deinen Eltern, da musst du anfangen, denen zu vergeben. Deine Mutter, die waren nicht vollkommen. Dein Vater war nicht vollkommen. Deine Brüder, deine Geschwister waren nicht vollkommen. Dann musst du weitergehen, deinen Erziehern im Kindergarten, in der Schule, wo auch immer, vergeben, was die mit dir rumgemacht haben, wie die rumgeschubst haben. Es gibt so viele Geschädigte. Da will man jetzt wieder gut machen, so was geschädigte Kinder in den Heimen. Aber wir haben so viele geschädigte Menschen auch, die draußen rumlaufen, die gar nicht in den Heimen waren. So viele Geschädigte. Vergib den Kirchen, den Gemeinden, den Geschwistern, die dich ungerecht behandelten. Und vergib denen, die ungeistlich zu dir waren, lieblos zu dir waren, die dich beleidigt haben, deine Ehre zerstört haben, deine Karriere, die dich gekränkt haben. Und das, was einen kränkt, macht auch krank, früher oder später. Die negative Gerüchte über dich verbreitet und dich in Verruf gebracht haben, die über dein Leben Unglück gebracht haben, vergib ihnen. Vergib denen, die dir Schwierigkeiten ständig gemacht haben, dir ständig ein Bein gestellt haben, die dich in Schulden gebracht haben, womöglich, in Stich gelassen haben, die dich zur Sünde verführt haben, die dich Böses gelehrt haben, wie man lügt und stiehlt und mordet. Vergib denen, die dich irgendwo mobbten, dich verwünschten. Vergib all den lieblosen Menschen, die unaufmerksam waren, die dich erschütterten, dich verstümmelten, die die Zukunft verbauten. Vergib denen, die dich verachteten. Vergib, die dich verspotteten. Weißt du, so ein kleiner Spott, der da, vergiss es. Aber das sitzt drin, das sitzt drin, das sitzt drin. Der Wurm ist drin, und wenn der mal drin ist, und weißt du, wo die Würmer kommen? In der Blütezeit. Wenn der Baum, Apfelbaum blüht, dann setzen sich die Würmer, legen die Eier und werden dann mittendrin ausgebrütet. Und dann fragst du, der Apfel ist äußerlich ganz schön rund und rot, aber wie kommt der Wurm da rein? Da wunderst dich. Durch die Blüte noch, in deiner Blütezeit, in der Jugendzeit, da passiert das. Vergib denen, die dich demütigten, die dich ausgenützt haben, die dir nichts gegönnt haben, andere bevorzugt haben. Kann so viel. Gott gibt erst dir die Vergebung, wenn du denen vergeben hast. Und erst da greift die Gnade und die Kraft Gottes und der Heilige Geist, wenn du vergibst. Mit der Vergebung kommt die Heilung und Heiligung. Durch die Vergebung kannst du deine Heilung sehr beschleunigen. Also auf so 7 Meilen-Schritte ganz schnell. Bitte Gott um Kraft zur Vergebung. Geschwister, das ist so wichtig. Du kannst es von dir aus nicht vergeben. Selbst wenn du wolltest, der Herr muss die Brücke bauen zur Vergebung. Das kannst du selber nicht. Du kannst jetzt zuerst mal nur feststellen, wo bin ich schuldig geworden, wo sind andere an mir schuldig geworden. Aber dann die Brücke bauen, das muss der liebe Gott. Esau und Jakob, denk an diese Geschichte. Da muss Gott die Brücke bauen. Das kannst du nicht. Bitte Gott um Vergebung. Nicht um Heilung. Bitte Gott nicht um Heilung. Die brauchst du jetzt nicht. Du brauchst erstmal Vergebung. Vergebung ist wichtiger als Heilung. Erlöse uns vom Übel, vom Bösen. Das ist, wo wir Erlösung brauchen. Von unseren Sünden. Nicht nur gib uns unser tägliches Brot heute. Nein, erlöse uns vom Bösen. Da ist in diesem Paket alles drin. Vergib denen, die irgendwo dich beleidigt haben. Und dann wirst du merken, plötzlich passiert göttliche Heilung. Plötzlich geschehen Zeichen und Gottes Wirkungen. Vergebung ist nichts anderes als Zeichen. Das Reich Gottes ist angebrochen. Das Reich Gottes ist angebrochen. Da ist kein Platz mehr für Krankheit, Tod und Leid. Das Reich Gottes ist da. Und es beginnt schon inwendig in uns. Die Vergebung beginnt inwendig in uns. Vergebung ist der Schlüssel, wie wir weiterkommen. Ohne Vergebung drehst du dich immer im Kreis. Und du wirst nicht glauben, Pastor Lehmann, der Karl Marx hat oder Chemnitz heute, der war Jugendpfarrer, und du wirst nicht glauben, auf ihn wurde angesetzt, also gerade sein bester Freund, 30 Jahre lang, sein bester Freund wurde auf ihn angesetzt als Stasi, als Informant. Und dann hat man alles Mögliche versucht, jeden Witz, den er erzählte, hat er wiedergefunden in seinen Stasi-Akten. Alles, was er so geplant hat, er hat sogar die Wohnung dem Stasi-Informanten vertraut, weil es ja ein bester Freund war. Und dann erfährt er, der hat mich verraten. Der hat mich verraten. Und da kam so viel raus in dieser Stasi-Akte, was man gegen diesen Pastor alles unternommen hat. Das war ein bekannter Pastor in der DDR. Den wollten wir klein kriegen und fertig machen. Und der Teufel versucht, alles Mögliche rauszufinden. Und jetzt muss er vergeben lernen. Sogar in der Sakristei, überall hat er mitgehört, was er mit den Leuten spricht. All das wurde festgehalten, all das hat er in den Stasi-Akten wiedergefunden. So ein Petzer. Und jetzt wurmt es, jetzt vergibt mir Gott. Und da hat sie erstmal Durchfall gekriegt. Und Gott musste kotzen, als er das alles rauskam, was alles passiert ist. Vielleicht muss es auch zuerst mal bei dir passieren, dass du Durchfall kriegst und kotzen musst über die Menschen, denen du vergeben musst, denen du verzeihen musst. Aber das ist der Schlüssel. Du wirst dich zerfressen und die Sünde zerfrisst. Die Sünde ist wie Krebs und schlimmer wie Krebs. Beginnt im ganzen Körper an zu streuen. Und jetzt muss sie aufgehalten werden. Und der Schlüssel ist, ich vergebe. Herr, hilf mir zu vergeben. Ich will vergeben, aber ich kann es nicht vergeben. In mir ist noch so viel Zorn und Wut und so viel Ärger und so viel Stress. Aber hilf mir. Und Gott sagt, er schickt uns Hilfe. Er hilft uns. Er baut die Brücke. Er versucht, die Hand rüber zu reichen. Und manchmal schlagen wir das aus. Wir beten. Wir bitten Gott um Hilfe. Wir haben hier in der Gemeinde ein Mädchen mal gehabt, junge Frau, Krankenschwester, 24, 25 Jahre alt. Und wir beten zusammen. Ihr Wunsch ist, sie war ein lediges Kind, sie hat ihren Vater nicht gekannt. Sie möchte endlich mal ihren Vater kennenlernen und mit ihrem Vater sprechen und ihrem Vater vergeben. Was alles war, dass er sich nicht um sie gekümmert hat, sie hängen ließ und so weiter. Und dann passiert es in einem Hochhaus in Spandau, ist sie und der Mann, der genauso aussieht wie ihr Vater. Und von den Bildern, was sie mal bei der Mutter gesehen hat, das ist doch der. Und jetzt hätten beide sind wie steif geworden im Aufzug. Aber sie war zu feige, anzusprechen. Und das ging vielleicht ein halbes Jahr. Und sie ist nicht mehr davon. Sie hat gebetet, lieber Gott, gib mir nochmals die Chance, dass ich meinem Vater irgendwo begegne. Aber was ist passiert? Sie fährt auf der Autobahn und sie kriegt Blutsturz, verblutet auf der Autobahn im Gehirn, also Gehirnadern platzen da, verblutet dort. Sie konnte es nicht mehr fassen. Diese Dinge machen einen fertig. Und sie hat nie was mit Krankheit groß gehabt. War selbst eine Krankenschwester. War sonst gesund, happy, glücklich. Aber die Dinge bringen einen zur Explosion, dass sogar Adern platzen. Ich kann nicht mehr. Weißt du, die Angst, Gott gibt eine Chance und ist wahrscheinlich nicht das erste Mal. Wahrscheinlich hat Gott öfters solche Chancen und Gelegenheiten gegeben. Nicht nur den Vater. In Israel, ich habe eine andere Geschichte, in der Redes Deutsches war diese Geschichte, wurde erzählt, da sitzt ein alter Mann im Rollstuhl, seine Familie erzählt ihm alles Gute, besucht das Beste, er wird nicht gesund. Hier in Deutschland ist irgendwo ein junger Mann, sucht seinen Vater und hört, mein Vater ist in Israel und ich möchte meinen Vater begegnen, meinen Vater kennenlernen, mit meinem Vater sprechen. Und dann erfährt er, und dann läutet er an der Tür, besucht den Vater und findet den Vater, Geschichte im Redes Deutsches, war und besucht diesen Vater und dann kommt er auf ihn zu und sagt, ich bin der und der, ich bin ihr Sohn. Der steht auf dem Rollstuhl auf und ist geheilt. Der ist geheilt. Sagt, was? Auf diesen Moment warte ich. Auf diesen Moment warte ich. Mein Sohn. Ich habe gedacht, ich gibt's nicht mehr und wie wird's wohl mit dir gehen und was ist aus dir geblieben? Und der Vater geht und er sagt, lass den Rollstuhl. Ihr braucht den Rollstuhl nicht. Du siehst, Vergebung, Versöhnung, Wiedergutmachung sind Schlüssel. In deinem Haus ist Heil widerfahren, Zachäus. Und das ist, was Jesus sagt. In deinem Körper ist Heil widerfahren durch Vergebung. Lass uns aufstehen. Wir möchten den Schlüssel bekommen, den Schlüssel finden. Wie wir mit diesem Schlüssel umgehen. Wir haben den Schlüssel, aber jetzt die Brüder kommen nach Ägypten Brot zu kaufen. Und jetzt muss ich lernen zu vergeben und dass die Brüder keine Angst mehr haben vor mir. Dass ich jetzt Josef sie mal, wenn der Vater nicht mehr da ist, mich an ihnen räche. Nein, Gott hat es gut gemacht. Und wir müssen zu einem Punkt kommen, zu einer Situation kommen, wo wir sagen können, der Herr hat es wieder gut gemacht. Die ganze Geschichte. Und dann brauchst du es nicht mehr. Und dann bist du ein Segensträger. Und dann kriegt Josef seine Nachkommen, er kriegt keinen Segen, aber seine Nachkommen, Ephraim und Manasse, die werden gesegnet, seine beiden Buben. Die werden gesegnet und werden jeweils ein Stamm in Israel. Die werden die Segensträger sein. Deshalb, Geschwister, Vergebung ist ein Prozess und Gott möge uns helfen, diesen Crash-Prozess durchzumachen. Das dauert manchmal ein Leben lang. Lass mich ehrlich sagen, es geht nicht so einfach. Aber der Heilige Geist kann uns helfen, will uns helfen und wird uns helfen, wenn wir ehrlich meinen. Vorausgesetzt ist es immer Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns segnest und dass du uns hilfst, zur Heilung zu gelangen. Nicht durch große Evangelisten oder durch große Sprüche, Gebete und was auch immer ist. Nein, durch den einfachen Schritt der Versöhnung, der einfachen Schritt der Vergebung, des Wiedergutmachens in unserem Leben. Du weißt, wo es hapert, wo es krankt, wo was schief liegt, wo es nicht in Ordnung ist. Die Dinge, bring die Dinge in Ordnung, in Gleichgewicht, in Balance in unserem Leben. Herr, du weißt, was alles in der Vergangenheit passiert ist und du weißt, was wir geschluckt haben. Wir haben verarbeitet, wir leben, wir sind da. Aber wie sind wir da? Wir krabbeln auf alle vier, womöglich. Wir sind gar nicht so glücklich und wir sind gar nicht so gesegnet. Herr, du weißt all die Dinge. Deshalb offenbare, erforsche mein Herz und siehe, wie wir meinen. Das beten wir miteinander, Herr Jesus. Und prüfe unsere Gedanken, prüfe unser Herz, ob das es ehrlich ist, dass nichts mehr Dunkles, Finsternis, Menschliches, Irdisches, Boshaftes, Übles in unserem Herzen ist, dass wir alles ausräumen und die ganzen Altlasten entsorgen und dann können wir wieder weiterbauen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du jetzt deine Kinder segnest, die dein Wort gehört haben und hilf, dass niemand zu den Folterknechten kommt und dort in die Hände gerät, denn die Folterknechte kennen keine Gnade. Wir kommen dort nicht raus, bis wir nicht den letzten Pfennig bezahlt haben. Oh, lieber Gott, hilf uns, dass wir großzügig sind und nicht wie der Schalk dort. Großzügig sind und vergeben, weil uns vergeben wurde, in Jesus Christus. Amen.